Kirche hier in Aidlingen. Es ist einfach schön, dass wir uns in diesem Raum treffen dürfen, dass wir beieinander sind im Namen Jesu. Mit dem mutmachenden Wochenspruch aus Psalm 66, Vers 5 möchte ich Sie alle willkommen heißen. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Und die Abkündigungen stelle ich an den Anfang. Heute schon darf ich Sie herzlich einladen für die Bibelstunde am kommenden Sonntag mit Frau Heidi Josua, der Geschäftsführerin von Salam Center, früher bekannt unter dem Namen Evangelische Ausländerseelsorge. Sie können ab morgen bis Sonntag um 12 Uhr sich dafür anmelden. Und wegen der steigenden Inzidenzzahlen möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie sich aber kurzfristig auf unserer Homepage erkundigen oder im Amtsblatt, ob die Bibelstunde stattfinden darf. Über 2000 darf man sich dann nicht mehr treffen. Und ab dem 14.02., also ab heute in 2 Wochen, tritt die 3G-Regel in Kraft. Und alle, die hier unten im Kirchenschiff sitzen, möchte ich dann bitten, dass sie am Schluss über den hinteren Ausgang die Kirche verlassen und alle von der Empore am seitlichen Ausgang. Das Opfer für die Aufgaben des Mutterhauses kann in die Opferbüchsen eingelegt werden. Am Ausgang. Wir dürfen sie dann im Anschluss leeren. Und jetzt lade ich Sie ein, dass wir mit dem bekannten Choral aus dem 4. Jahrhundert unseren großen Gott loben. Den Umständen entsprechend, ohne Lieder, also wir singen nicht, weil die Inzidenzzahlen so hoch sind. Aber der Beamer hat auch seinen Dienst versagt oder der Anschluss, deshalb können Sie den Text nicht lesen. Wie gut, dass Frau Mann uns begleitet am Klavier. Und Frau Berger ist extra von Erlangen nach dem Gottesdienst hierher gerast, damit sie jetzt singen kann. Und sie singt uns diese wunderbaren Lieder einfach in die Herzen. Vielen Dank.
Steht.
Herr Jesus Christus, hab so Dank für diese wunderbaren Lieder und dass wir damit vor dir und vor deinem Thron sein dürfen. Und du siehst auch, wie wir im Herzen mitgesungen und uns dran gefreut haben. Du weißt auch, was jeder heute mitgebracht hat, an besonderer Belastung oder Freude oder wo er Antwort braucht für irgendeine Lebensfrage. Du bist so groß, Herr Jesus. Du siehst in den letzten Winkel unserer Herzen und du weißt, was jeder von uns heute in dieser Stunde braucht. Herr Jesus, rede du mit uns. Amen. Wenn der Ofen aus ist, dann bekommt man das an kalten Tagen ganz besonders zu spüren. Da sinkt die Raumtemperatur ab, das Wasser ist kalt und es tut sich einfach nichts mehr. Bei uns war das mal an einem Osterfest so. Jeder kann da sein Lied davon singen. Der Volksmund spricht davon in sinniger Weise, jetzt ist der Ofen endgültig aus. Wenn zum Beispiel nichts mehr zu machen ist oder eine Situation vollkommen verfahren ist, es keinen Ausweg mehr gibt, die Beziehungen zerrüttet und zerbrochen sind, man keine Aussicht hat, eine neue Arbeitsstelle zu finden, oder wenn eine Krankheit oder der Tod eines geliebten Menschen eine schwere Zäsur gesetzt hat. Ist der Ofen einmal aus, dann nützt nur noch eins: Brennstoff nachlegen und das Feuer neu anzünden. Bei der Heizung ist das eine ganz klare Sache. Durch welcher Brennstoff zündet und wärmt, wenn alle äußeren und wenn alle inneren Brücken und Stützen abgebrochen sind, wenn man sich mit dem besten Willen nicht mehr zu helfen weiß. Manche sagen dann, da hilft nur noch Beten. Ich möchte Sie heute mit jemand bekannt machen, von dem ich nur sehr wenig weiß. Ich kann Ihnen weder sein Alter noch den Namen noch den Beruf oder die Herkunft nennen. Nicht einmal, ob es ein Mann oder eine Frau war. Das alles ist im Blick darauf, was dieser Mensch getan hat, völlig Nebensache. Und trotzdem wird er bis heute fast nebenbei erwähnt und verkündigt. Und in der Ewigkeit, da dürfen wir diesem Menschen einmal begegnen. Er ging für einen kranken Freund zu Jesus. Die nächsten Angehörigen waren mit der Pflege vollauf beschäftigt. Keiner war abkömmlich. Und sie wussten, wir brauchen jemanden, der das Jesus sagt. Wir brauchen jemanden, der sich auf den Weg macht und Jesus am allerbesten gleich mitbringt. Gehst du? Diese Bitte kam aus dem Mund von zwei Schwestern. Sie brauchten jemand, der für sie ging. Das konnte nicht irgendjemand sein. Das musste jemand sein, auf den man sich verlassen konnte. Jemand, der mutig und verschwiegen war, der nicht auf halbem Weg aufgab und bereit war, so lange zu suchen, bis er Jesus gefunden hatte. Die beiden Schwestern kannten solch eine Person. In Johannes 3, Vers 11, Vers 3 lesen wir, weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Das ist eine wunderbare Nachricht. Damit sagen die beiden Schwestern, unser Bruder ist zwar krank, aber du hast ihn trotzdem lieb. Eigentlich müsste man das allen Kranken zurufen. Wie viele Kranke grübeln und fragen, was habe ich bloß verbrochen, dass ich diese Krankheit bekommen habe? Und aus diesen Zeilen kommt mir entgegen, die Krankheit schneidet mich nicht von seiner Liebe ab. Ich darf mich mit der Krankheitsnot an Jesus wenden oder andere bitten, dass sie das für mich tun. Und das Tolle ist, die Initiative ging nicht vom Kranken aus, sondern von seinen beiden Schwestern. Lazarus heißt übersetzt, Gott hilf. Jemand machte sich auf den Weg und überbrachte Jesus diese persönliche Nachricht. Fast möchte man das überlesen und so als Nebensache wegschieben. Aber Johannes vermerkt es. Und deshalb ist dieser Übermittler, von dem wir keinen Namen wissen, ganz, ganz wichtig. Und als Jesus die Nachricht vernahm, reagierte er unverzüglich. Er sprach, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Ehre Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Wir müssen bei diesen Worten die Augen des Boten aufgeleuchtet haben. Mit dieser Nachricht konnte er getrost nach Bethanien eilen. Dr. Meyer vermerkt dazu, man muss hier auf jedes Wort achten. Jesus sagt nicht, Lazarus stirbt nicht. Er sagt nur, dass der Tod nicht die Endstation sein werde, sondern sie dient der Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Woher wusste Jesus, dass diese Krankheit dazu diente? Offenbar durch den Heiligen Geist. Soweit Dr. Meyer. Im Moment hat es zwar geschienen, als läuft gar nichts. Der Herr rief seine Jünger nicht zum Aufbruch. Er blieb noch 2 ganze Tage an dem Ort im Ostjordanland. Und dann erst knüpfte er an die Nachricht an und mahnte zum Aufbruch, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Und für die Jünger war dieses Unternehmen lebensgefährlich. Bei ihnen bestand wenig bis gar kein Interesse, Lazarus jetzt zur Hilfe zu eilen. Sie machten nicht die geringsten Anstalten und erst recht nicht, als sie hörten, Lazarus ist entschlafen. Für sie war damit die Krise überwunden, wenn jemand schläft, dann geht's aufwärts. Und Jesus schenkte ihnen darauf klaren, reinen Wein ein, sagte klipp und klar, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Für den tatkräftigen, treuen Jünger Thomas und für die anderen Jünger war im wahrsten Sinn des Wortes jetzt der Ofen aus, und zwar endgültig. Lasst uns hingehen, dass wir auch mit ihm sterben. Wir begegnen in unserem Leben immer wieder solchen Situationen, wo wir sagen, jetzt ist der Ofen wirklich aus, jetzt kann man nichts mehr machen. Und für die Jünger war klar, jetzt geht's Jesus an den Kragen und wenn es ihm an den Kragen geht, dann uns auch. Und wenigstens wollen wir dann mit ihm sterben. Doch nicht die Jünger sterben mit Jesus, Jesus stirbt für sie. Mit ihm gewinnt man nicht den Tod, sondern das Leben. Es ist keine Rede mehr von dem einen Menschen, der Jesus die Nachricht aus Bethanien überbracht hatte. Wir wissen auch überhaupt nicht, wie die beiden Schwestern auf die Nachricht des Boten reagiert haben. Jetzt macht sich Jesus auf den Weg nach Bethanien. Und Bethanien heißt übersetzt Armenhausen. Jesus geht nach Armenhausen. Und als er dort ankam, war Lazarus bereits 4 Tage tot und lag im Grab. Und für die beiden Schwestern war klar, wenn du da gewesen wärst, dann wäre der Lazarus nicht gestorben. Und dabei wurde die Macht Gottes längst durch Gebet in Gang gesetzt. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einige Sätze von Pfarrer Lüthi zitieren. Jesus weint. Die Gruft des Lazarus, die jetzt vor ihm liegt, erinnert ihn an die andere Gruft, an der die Steinmetzen im Garten Josefs von Arimathia arbeiten. Bald wird er selber mit Grabtüchern eingewickelt. Jesus ist nicht nur bereit, ein kranker Lazarus zu werden, sondern ein toter und begrabener Lazarus. Und darum seine Erschütterung und seine Tränen. Jene viele Gäste haben recht, die sagten, sieh, wie hat er ihn so lieb gehabt, weil er geweint hat. Sagt es doch allen, die in den weißen Betten liegen. Sagt es doch allen, die an Särgen rufen und schreien, Herr, wärst du da gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben oder meine Schwester oder mein Kind. Sagt es ihnen allen, der Herr ist da, wenn ein Bruder stirbt. Er ist nicht fern. Und wenn der Herr an einem Ort nicht fehlt, dann ist es an Totenbetten, an Särgen, an Gräbern, dann ist es an den Orten, wo die Verwesung schafft, wo der Ofen aus ist. Und deshalb kann er zu Martha sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das, was am Grab des Lazarus passiert, das weist höher, weit höher auf Größeres und Letztes. Der Herr Jesus wusste um den Todesrachen. Und da heraus, wo niemand rauskommt sonst, da ruft er den Lazarus zurück ins Leben. Ein Mensch hatte Jesus die Not berichtet. Und daran erkennen wir, wie kostbar die Gebete im Himmel sind. Sie sind so wertvoll, dass er darauf reagiert und antwortet. Und er lädt uns in der Bibel am laufenden Band zum Beten ein. Ruf mich doch an in der Not, dann will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wir hätten es halt gern manchmal auf Knopfdruck. Und ich möchte mit Ihnen gern einen Schritt in der Geschichte weitergehen. Am Tag der Auferstehung, da hatte Johannes in das leere Grab von Jesus geschaut und geglaubt. An jenem Tag hat Jesus den Tod und die Hölle besiegt. Und bald darauf setzte im Israeland die Verfolgung der Jesusgemeinde ein. Der Vater zerstreute seine Jünger über die damals bekannte Welt, so wie der Frühlingswind die Samen vom Löwenzahn ausstreut. Der Augenzeuge Johannes kam mit Maria nach Ephesus. Er hat dort für sie bis zu ihrem Tod gesorgt und als Bischof für die Jesusgemeinde. Und jetzt, 60 Jahre später, lebte er allein im Exil auf der Insel Patmos. Der Federstrich eines Gerichtsbeamten hatte ihn dazu verurteilt, seine Tage ohne Gefährten und ohne Gemeinde zu verbringen. Rom hatte die Zunge von Petrus und die Feder von Paulus zum Schweigen gebracht. Und jetzt würde Rom als letztes den Hirtenstab des Johannes zerbrechen, damit der Ofen endgültig aus war. Hätte Rom nur gewusst. Aber Rom hatte keine Ahnung, keinen blassen Schimmer. Denn was von Rom aus als Isolierung gedacht war, wurde vom Himmel als Offenbarung bestimmt. Rom schickte Johannes zur Strafe nach Patmos. Und der Himmel machte aus dem Aufenthalt des Johannes auf Patmos ein Vorrecht. Der Apostel, der das offene Grab Christi sah, sollte einen Blick durch die offene Tür des Himmels werfen. Es war wieder der Tag des Herrn. In Offenbarung 1, Vers 10 lesen wir, hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreibe, was du siehst, auf eine Schriftrolle. Der Ton und der Klang dieser Stimme übersteigt mein Fassungsvermögen. Doch so werden wir in die Welt der Offenbarung eingeführt. 7 Kapitel lang lesen wir über die Töne des Himmels, die das Ohr des Johannes wahrnahm. Die herrlichen, lauten, ungestümmen, sanften und heiligen Klänge des Himmels. Die Engel sprechen, der Donner grollt. Die Lebewesen singen heilig, heilig, heilig. Die Ältesten beten an, du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen. Die Seelen der Märtyrer in Offenbarung 6, Vers 10 schreien, wie lange noch? Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen rufen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Ja, die Luft ist erfüllt von himmlischen Klängen. Und vom ersten Wort des Engels an herrscht Betriebsamkeit. Kapitel 8, Vers 1 bis 5 schlägt einen anderen Ton an. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden 7 Posaunen gegeben. Ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es mit den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar vor dem Thron bringe. Und der Rauch des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen stieg aus der Hand des Engels vor Gott auf. Da nahm der Engel das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Da ereignete sich ein Erdbeben mit Stimmen und Donner und Blitzen. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, war es im Himmel zunächst eine halbe Stunde lang vollkommen still. Seltsam, diese präzise Zeitangabe. Wir erfahren nichts über die Länge der Anbetung oder die Dauer der Gesänge. Die Stille im Himmel dauerte etwa eine halbe Stunde. Und da möchten wir fragen, was bedeutet das? Etwa eine halbe Stunde lang war es vollkommen still. Die Ausleger sind sich darüber vollkommen uneinig. Aber eines ist gewiss. Der Himmel verstummte, als das Lamm das siebte Siegel öffnete. Die ersten 6 Siegel haben offenbart, wie Gott handelt. Das siebte, wie Gott schweigt. Diese Tatsache ist sehr schwer. Nach dem Buch Maleachi bis zur Ankündigung des Johannes schwieg Gott 400 lange Jahre. 400 Jahre Schweigen Gottes liegen zwischen dem Ende des Alten und dem Beginn des Neuen Testaments. Eine Menge Generationen. Und nach der Sache mit Hagar folgte für Abraham eine Sendepause von 13 Jahren. Das ist unsagbar schwer, wenn Gott schweigt. Ich erinnerte mich, Helmut Thielige hat ein Buch über das Schweigen Gottes geschrieben. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, man kriegt es antiquarisch. Und da fand ich einen überaus hilfreichen Satz. Das Schweigen Gottes ist die größte Belastungsprobe unseres Glaubens. Also nichts Außergewöhnliches, sondern die größte Belastungsprobe. Und vielleicht ist heute einer unter uns, der das Gradreal durchleidet, dass Gott schweigt, wo alle Gebete scheinbar an der Decke hängen bleiben, nicht weitergehen und wo das Wort Gottes nicht mehr zündet. Alles ist dürr, trostlos, freudlos, dunkel und innerlich welkt man vor sich hin wie eine Primel. Professor Thielicke öffnet den Blick hinter den Vorhang. Hinter der Stummheit Gottes werden höhere Gedanken gedacht. Wird Stein um Stein in Gottes Weltplan und unseren Lebensplan gefügt. Auch wenn wir nur ein wirres und sinnloses Durcheinander von Steinen und Schicksalsbrocken sehen. Und man darf Gott inmitten seines Schweigens getrost beim Wort nehmen. Das hat mir gefallen. Das ist Trost. Gott getrost beim Wort nehmen, obwohl er schweigt. Wissen Sie, so wie diese kananäische Frau, die zu Jesus gekommen ist und ihre Not vor ihn geschrien hat, hab Erbarmen mit mir, ach Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem Dämon schlimm geplagt. Und Jesus schweigt. Keine Antwort. Und die Jünger bitten, schick sie weg, die blamiert uns bloß. Und die Frau schreit weiter, Herr, hilf mir. Und Jesus schweigt. Nichtsdestotrotz, diese Frau rennt gegen die Mauer des Schweigens Gottes an und erlebt sein Eingreifen. Und Jesus sagt, so einen Glauben, ja, das habe ich sonst gar nicht gefunden. Da freut er sich drüber. Er greift ein, nicht zu früh und nicht zu spät. Die Zeit der Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang, ist begrenzt. Mich haben Sätze von Adolf Pohl angesprochen. Er schreibt, solange Gott spricht, besteht die Welt. Und sobald Gott aber die Stimme wieder zurücknimmt, ersterben alle Stimmen und breitet sich wieder das uranfängliche Schweigen aus. Der Kosmos fällt wieder ins Chaos zurück und aus dem Wort Gottes, aus dem das Wort Gottes ihn hervorrief. Die Stunde rundet sich, wenn Gott neu spricht und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Jesus hört. Der Himmel hört immer, wenn ein Mensch betet. Da betet jemand, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Er sagt nicht, Herr, der dich lieb hat, sondern Herr, der, den du lieb hast. Und das zeigt mir, die Macht des Gebets, die hängt nicht von dem ab, der das Gebet spricht, sondern von dem, der das Gebet hört. Und dazu passt das Lied Am Ende kein Ausweg und nur noch Angst, das Frau Mann uns spielt und Frau Berger ins Herz singt. Vielen Dank.
Kein Ausweg und nur noch Angst, bitte Gott, hört. Wenn du dir alleine nicht helfen kannst, bitte Gott, hört. So ist Gott, er hört Gebet, weiß, was du brauchst und was nicht. So ist Gott, dich vom Dunkel ins Licht. So ist Gott, er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Wenn Menschen dich hassen und nichts mehr bleibt, bitte Gott, hört. Wenn dich deine Not zur Verzweiflung treibt, bitte Gott, hört. So ist Gott, er hört Gebet, weiß, was du brauchst und was nicht. So ist Gott, er hört Gebet, führt dich vom Dunkel ins Licht. So ist Gott, er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Wenn du Gottes Handeln nicht mehr verstehst, bitte Gott, hört. Wenn du dich verzweifelt im Kreise drehst, bitte Gott, hört. So ist Gott, er hört Gebet, weiß, was du brauchst und was nicht. So ist Gott, Gebet führt dich vom Dunkeln ins Licht. So ist Gott, er sagt zu dir, fürchte dich nicht.
Betend bringt's in jedem Fall. Daran knüpfe ich neu an. Und dabei tut's bei Gott nichts zur Sache, ob der Ofen aus ist und rein gar nichts mehr geht, oder ob er gar hell lodert und brennt. Und das wurde mir bewusst, als in Zeit mit Gott, 2. Mose 2, Vers 23 bis 25 angegeben war. Lange danach starb der König von Ägypten, und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israel und nahm sich ihrer an. Dreimal in 5. Mose 4, Vers 20, in 1. Könige 8, Vers 51, in Jeremia 11, Vers 4, bezeichnet die Bibel die scheinbar endlos dauernde 400-jährige Knechtschaft Israels und die Herausführung aus Ägypten durch Gott als eine Herausrettung mitten aus dem Feuer eines glühenden Eisenschmelzofens. Und habe ich nachgeschaut, der Schmelzpunkt für Eisen liegt bei 1535 Grad, und der Siedepunkt gar bei 3070. Und diesem Eisenschmelzofen wurde fortwährend kräftig eingeheizt. Ich denke an die stummen und lauten Schreie der Opfer von Gewalt und Missbrauch, an die Qualen, das Stöhnen und Schreien in den Straflagern und KZs und an anderen Orten des Grauens, an die unsagbaren Leiden der Gemeinde Jesu weltweit, die sich in allem Leid nicht dezimiert, sondern multipliziert. Als die 400-jährige Frist für Ägypten abgelaufen war, so lang konnten die Ägypter Buße tun. Gott hatte diese Dauer schon dem Abraham gesagt. Da rettete Gott sein Volk aus dem Glutofen. Gott hörte ihr Wehklagen. Und das gilt bis in die letzte Zeit der großen Trübsal. Trübsale, Leid, Drangsal, Kummer, Elend, Schmerz, das gibt's mehr als genug. Gott sah auf die Kinder Israel und Gott nahm sich ihrer an. Und am Ende wird er seine weltweite Gemeinde, deren Gebete Adolf Pohl als ein einziges Notgeschrei zu Gott bezeichnet. Aus dem glühenden Ofen der großen Trübsal herausgerettet werden. Wenn wir die Psalmen lesen und die Propheten und das Leben unseres Herrn und der Apostel anschauen, da ist so viel Trübsal. Paulus war gerade knapp einer Steinigung entgangen und gleich stärkte er drauf, geht er wieder zurück nach Lystra, macht keinen Bogen, sondern ermutigt, unbeirrt am Glauben festzuhalten und dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Und erst als die 30-minütige Stille im Himmel vorbei war, da kommt Bewegung. Johannes sieht die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und in Vers 3 und 4 erfahren wir etwas ganz Besonderes. Ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es mit den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar vor dem Thron bringe. Und der Rauch des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen stieg aus der Hand des Engels vor Gott auf. Johannes sieht, die Gebete der Heiligen kommen direkt in die Gegenwart Gottes. Unser Seufzen, Schreien, Stöhnen oder Klagen steigt gereinigt als ein köstlicher Wohlgeruch zum Herrn auf. Offenbarung 8 ermutigt zur Fürbitte. Und aus Römer 8, Vers 26 wissen wir, dass die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit, der Heilige Geist, uns in unserer Schwachheit hilft, wenn wir nicht wissen, was oder wie wir beten sollen, wie sich's gebührt. Dann tritt er selbst für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Er vertritt die Heiligen, wie es Gott gebührt. Was für ein Geschenk! Das Gebet und der Heilige Geist, heilende Kräfte in einer sterbenden Welt. Und dann hat der Engel ein anderes Räuchergefäß genommen, Feuer vom Altar dazu auf die Erde geschüttet und daraufhin waren Donnerschläge und Donnergrollen zu hören. Blitze zuckten, die Erde bebte. Der Himmel handelt, selbst wenn Gott schweigt, wenn auf der Erde jemand betet. Gott findet sich mit der Not seiner Kinder nicht ab und wenn die Lage noch so hoffnungslos ist. Beten bringt's. Gott bringt uns an sein Ziel, auch wenn wir noch nicht verstehen, wie. Manchmal zerreißt uns Leid das Herz. Manchmal sind wir blind vor Schmerz. Sein Weg ist dennoch gut für uns. Doch wann sehen wir das schon? Wenn dir der Weg dunkel wird und du Gott nicht mehr spürst, sei sicher, er bleibt auf dem Thron. Gott ist dir gut, macht keine Fehler. Gott hat dich lieb, verlässt dich nicht. Und wenn du zögernd nur gehst, seinen Plan nicht verstehst, halte dich daran fest, Gott ist treu. Und was uns bewegt, Das fassen wir zusammen in das Gebet unseres Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, liebe Frau Mann und liebe Frau Berger, für die musikalische Gestaltung. Schwester Martina für den Dienst an der Technik. Und herzlichen Dank den Schwestern, die die Plätze zuweisen und dafür sorgen, dass alles seinen geregelten Gang nimmt. Und zum Schluss, da stellen wir uns unter den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag und auf Wiedersehen.